Willkommen zur neuen Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen von Visalo Immobilien. In dieser Folge ist wieder der Bausachverständige Sören Niefünd zu Gast. Er wird uns heute erläutern, was es mit Schimmel und Asbest auf sich hat. Außerdem gehen wir auch noch auf einige andere Themen ein. Los geht es wie gewohnt nach dem Intro.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Kommen wir nun zum nächsten Thema, Asbest. Wo kann Asbest überall sein?
Asbest ist so ein Thema, das ist ein genialer Werkstoff, ist ein natürlicher Werkstoff, wurde abgebaut so in den 20er Jahren. Da hat man entdeckt, okay, das ist eine Steinfaser, die kann man super verwenden, die kann man super formen. Irgendwann hat man aber herausgefunden, dass die auch nicht so gesundheitsfördernd sind und man Asbestose bekommt, also im Grunde genommen Lungenkrebs. Mhm. Und dieser Stoff Asbest ist aber super brandhemmend. Das heißt, alles, was mit Asbest ist, fängt auch meistens kein Feuer. Und wenn Feuer, hält es lange Feuer ab. Mhm. Das heißt, Asbest kann fast überall drinne sein. Mhm. Das wurde als Zuschlagstoff für zementäre Kleber verwendet, im Fliesenkleber, in Mauerwerken. Es wurde fast überall als Zuschlag verwendet. Wir kennen meistens so die fasergebundenen Geschichten, also die Bodenbelege. Also wer in Hamburg oder Umgebung zur Schule gegangen ist, so in den 90er Jahren, der wird festgestellt haben, okay, so eine Asbestplatte habe ich schon mal gesehen in meiner Schule, auch auf dem Fußbodenbereich. Also Asbestflexplatten kann man einfach mal bei Google eingeben. Da wird man sehen, okay, das war mein Schulbelag. Und da ist es quasi einmal diese Asbestflexplatte hat einmal Asbest drinne und der Kleber darunter meistens auch. Ja, dann die Asbest-Zementplatten auf den Garagendächern. Also es kann wirklich überall drinne sein. Wenn man den Verdacht hat, dann hilft nur noch eins, Probe ziehen, ins Labor schicken und dann wird quasi überprüft, was ist das für ein Asbest. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Asbestsorten. Weißer Asbest, blauer Asbest, schwarzer Asbest. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Asbestsorten. Da muss man schauen, welches ist da quasi vorhanden, in welcher Konzentration ist es vorhanden und wie gefährlich ist es quasi. Meistens ist ungefährlich, also nicht, dass es nicht gefährlich ist, aber es ist weniger gefährlich, wenn das gebunden ist. Mhm. Es gibt zum Beispiel sehr viel Ungebundenes bei Dämmschichten, ne? Also okay. Wo man sagte, man hat Brandschutzdecken, die möchte ich nochmal irgendwie dämmen. Da hat man Asbestfasern einfach raufgesprüht, um einen Dämmeffekt zu haben und einen Brandschutz. Ne? So, die sind natürlich hochgefährlich, lose Asbestfasern. Und wenn man Asbest hat oder festgestellt oder den Verdacht hat, dass man Asbest hat, dann sollte man am besten einen Fachmann kommen lassen, der einfach eine Probe nimmt. Hier aber wichtig im Verkaufsprozess von Immobilien oder Kaufprozess, dass man dann sagt, man muss fragen, ne, den Eigentümer. Also das kann auch der Makler nicht entscheiden, sondern das muss der Eigentümer entscheiden, weil das ja eine zerstörerische Probe ist. Also man nimmt einen Teil mit.
Klar. Okay. Gibt es irgendwie eine Chance, dass man Asbest erkennt?
Nee, also grundsätzlich mit dem natürlichen Auge nicht. Es gibt aber Hinweise, ne? Also man kann jetzt sagen, okay, ich habe jetzt diese Asbestflexplatten schon 500.000 Mal gesehen. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich, aber man weiß es nie hundertprozentig. Okay. Und dann bei uns ist es immer so, dass wir dann den Verdacht äußern, dass es Asbest ist und wir empfehlen dann eine Beprobung, dass es dann quasi gemacht wird, um zu schauen, dass es Asbest ist.
Das heißt, man muss sich aber auch von der Vorstellung verabschieden, dass man Asbest nur in Wellblechplatten erkennt oder feststellt. Es ist überall anders und das erkenne ich definitiv nicht so ohne weiteres.
Genau, also es kann wirklich überall drin sein. Also bei uns ist es so, dass wir grundsätzlich alles, was vor 1990 oder 1992 unter Generalverdacht steht, das heißt, wir prüfen auf alle Fälle, okay, ist, wenn wir nie führen, guckt ihr das einmal an, unser Gebäude von 1985, dann prüfen wir uns die schon immer automatisch auf Asbest mit.
Okay. Das heißt, ab 92 ist die Chance, dass es groß, dass es kein Asbest mehr, oder steigt die Chance, dass weniger Asbest bzw. kein Asbest mehr gibt?
Ja, also es gab mal, also man sagt ja 1990 ist dieses Asbestverbot gekommen. Ja, das ist richtig, aber es durften Restbestände verkauft und verbaut werden. So, das heißt, je nachdem, wie viel Restbestände dafür waren und an so einen Privatanwender konnte man das grundsätzlich immer verkaufen und wenn da ein Häuslebauer war oder ein die meisten, die dann quasi selber im Garten rumgewirkelt haben, haben dann sich ihre Garage immer noch mit diesen Wellplatten ausgelegt. Und das ist dann schon doof, ne? Also kann man nicht, also 92 ist bei uns so der Generalverdacht, dass wir sagen, okay, wir gucken aber trotzdem grundsätzlich bei allen Immobilien nach Schadstoffen. Und wenn uns da was auffällt, weil da ist es ja dann meistens so, dass der Nachbar hatte dann noch irgendwie ein paar Platten für so einen Schuppen liegen und die habe ich dann genommen und darauf gemacht. Das schließt es dann natürlich nicht aus.
Nee, klar. Asbestos oder die Entfernung von Asbest ist ja relativ teuer.
Ja.
Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Sachen zu sagen?
Also es hängt immer davon ab, wo dieser Asbest drin ist. Ne? Also haben wir den im Boden. Mhm. Wir müssen immer zusehen bei so einer Asbestsanierung, dass es nicht spannend ist, also ein spannendes Werkzeug, also kommt vom Sparen, ne, vom Holzsparen.
Ja.
Ein nicht spannendes Werkzeug, zum Beispiel eine Schere oder ein Hobel, der spannt quasi nichts ab, also der nimmt nichts weg vom Material, sondern es ist so, dass man dann schält, ne, also, oder man muss es quasi im Gesamten abbauen und verbringen. Es gibt ein paar hundert Firmen in Deutschland und wirklich nur ein paar hundert Firmen, die das quasi können, Fußbodenbelege abschälen. Den Rest, wenn man das quasi in der Wand hat, wo man es nur runterstemmen kann, da wird es quasi sehr aufwendig, Arbeitsschutzmaßnahmen zu treffen. Mhm. Also wird schaubschutzarm gearbeitet, aber trotzdem mit Unterdruckverfahren und Schleusen und Ähnlichem. Was ist da für ein Asbest? Deswegen, da muss man wirklich einen Sanierungsfachmann holen und da kostet das sehr, sehr viel Geld, wenn der feststellt, okay, es ist irgendwie loser gebundener, es ist loser Asbest oder es ist gebundener Asbest in hoher Konzentration. Wir müssen Luftschleusen machen, Staubbindemaßnahmen, dann wird es sehr, sehr teuer.
Das hört sich teuer an, das stimmt.
Ja.
Okay, alles klar. Ja, kommen wir gleich zum nächsten unschönen Thema, Schimmel. Ist ja auch immer allgegenwärtig. Woran erkennt man gefährlichen Schimmel?
Ja, grundsätzlich ist jeder Schimmel eigentlich ungefährlich. Mhm. Hier macht aber die Dosis das Gift.
Ja, okay.
Es gibt verschiedene Schimmelpilzsorten, da ist das, ich sag mal, gefährlicher oder ungefährlicher. Es gibt so Stachybotrys, das ist so der Schwarzschimmel, den hat jeder schon mal gesehen. Es gibt ein Penicillinum, da kommt ja auch das Penicillin her. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt, aber es gibt einen Fluch des Pharaos in Ägypten. Da war ein Schimmelpilz, der war super tödlich. Okay. So, es gibt Pilze, die sind selbst in den Augen und in den Ohren können die wachsen. Also ganz gruselige Pilze gibt's da. Und hier ist immer quasi, weil wir sehr schlechte Riecher und Schmecker sind als Menschen, weil wir quasi Schimmel, diesen modrigen Geruch riechen, dann haben wir schon eine sehr, sehr hohe Dosis zu uns genommen.
Okay.
Grundsätzlich ist es so, große Flächen sind immer doof. Da sagt das Umweltbundesamt, alles, was quasi unter 0,5 Quadratmeter ist, also unter einem halben Quadratmeter, kann man auch selber bekämpfen. Aber alles, was da drüber ist, ist dann schon immer von einem Sanierungsfachmann zu machen.
Okay.
Und alles, was über 5 ist, sollte sowieso grundsätzlich immer nur Sanierungsfachunternehmen. Und dann wird das wie bei dem Asbest behandelt. Als biologischen Kampfstoff, so kann man sich das auch vorstellen, wird es dann quasi einmal im Unterdruckverfahren, also mit so Schleusen und Atemschutzmasken einmal dann nachher beseitigt. Aber das ist schon so ein, ja, also alle Schimmel sind gefährlich, alle Schimmel können was Böses auslösen. Allergien, Schimmelpilzallergien ist immer ganz doof. Und je mehr man da, also kriegt man so Asthma und so, das ist dann schon immer so das Thema, ja.
Okay. Was sind denn die häufigsten Ursachen für Schimmel?
Ja, also grundsätzlich sind wir da auch wieder immer so bei den Baujahren. Mhm. Und früher war eben halt Energie billig. Da hatte man sehr offene Bauweisen. Das Fenster war nicht so dicht eingebaut. Es gab Einglasscheiben. Mhm. Und die Belüftung der Räume hat immer stattgefunden.
Durch die Undichtigkeit der
Materialien. Durch die Undichtigkeit der Materialien oder der verbauten Bauteile. Und dadurch bedingt hat man natürlich mehr geheizt. Was war ja egal, weil Energie billig war. Und ja, dann hat man quasi keine Feuchtigkeiten in dem Raum gehabt. Mhm. Und hier ist das meiste, woran quasi Schimmel oder die häufigsten Ursachen sind, meistens das Nutzerfehlverhalten. Also das heißt, ich habe nicht richtig geheizt und gelüftet. Und da kommt das Baujahr ins Spiel. Entsprechende Bauteile, die einfach kalt sind, also Wärmebrücken im Bereich Fenster, dass da quasi sich Feuchtigkeit absetzt, also kondensiert aus der Luft heraus. Und sich so dann quasi Schimmel entsteht. Schimmel braucht immer quasi drei Sachen oder drei Faktoren, um quasi zu wachsen oder größer zu werden oder böser zu werden, je nachdem, wie man es denn sehen mag. Das ist einmal Feuchtigkeit, Temperatur und Nahrung. Mhm. Wenn wir alle drei diese Dinge haben, dann ist es quasi eigentlich schon gesetzt, dass da Schimmelpilz ist, weil Schimmelpilz oder Schimmelpilzsporen sind allgegenwärtig. Selbst jetzt hier atmen wir Schimmelpilzsporen ein und aus, macht aber dem Körper nichts. Mhm. Draußen auch, nur wenn sie vermehrt sind, dann merken wir das quasi. Und so kann es dann auch eben halt sein, dass Neubau, der einfach ein Jahr alt ist, aber eben halt noch Restfeuchtigkeit enthält, dass da die Fußleisten schimmeln.
Okay, alles klar. Das heißt, man muss eben einfach schauen, welches Baujahr man hat. Ist da vielleicht vorher einfach nur falsch gelüftet, geheizt worden? Oder liegt das eben an dem baulichen Problem?
Ja, also genau, also das ist für einen Laien relativ schwierig rauszubekommen, wo, was ist da jetzt der Knusus Knaxus? Weil meistens ist es ja in so einer Immobilienkaufberatung so, geht der Makler vor und lüftet einmal alles durch. Und dann hat man natürlich auch als Sachverständiger schwere Karten, weil man es nicht mehr riechen kann, was alles schön gelüftet ist. Im Keller tritt meistens der Schimmel auf, weil das sind so untergeordnete Räume, wo man sich nicht häufig befindet und wo auch nicht häufig gelüftet wird, wo auch eigentlich nie gelüftet wird, so muss man es eigentlich sagen. Ne? Also Keller im Sommer lüften ist, wenn man seine Tropfsteinhöhle zu Hause haben will, dann macht man das im Sommer mal einmal auf. nein, also Spaß beiseite, man sollte auf alle Fälle, wenn man merkt, okay, das ist irgendwie ein bisschen schimmelig, sollte man immer einen Fachmann hinzuziehen.
Okay.
Und da ist wirklich auch Fachmann angesagt, weil Schimmel kann so unterschiedlich wachsen, in welcher Qualitäten, das mag man nicht. Also wir können ja von diesen drei Faktoren, die der Schimmel braucht, können wir zwei fast ausschließen. Und das ist einmal die Feuchtigkeit und einmal die Nahrung. Aber Temperatur kriegen wir nicht hin. Schimmelpilz kann von minus 26, da fängt der erste Schimmelpilz an quasi zu wachsen, bis plus 70, 80.
Ja, okay.
So, die können wir nicht ausschalten, weil wir leben in einer Temperatur von meistens 17 bis 24 Grad. Das ist unsere Wohlfühltemperatur, aber da fühlt sich auch der meiste Schimmelpilz super wohl. Aber Feuchtigkeit und Nahrung können wir ausschließen. Und da ist dann so die Raufasertapete eigentlich das beste Nährmedium, um so einen Schimmelpilz wachsen zu lassen.
Okay, also das wäre auch eventuell dann eine Option, dass man sagt, man tauscht die Tapeten aus oder sowas. Wenn das dann überhaupt das Problem ist.
Genau, also man kann jetzt natürlich sagen, okay, ich habe irgendwie falsch gelüftet oder das ist ein kaltes Bauteil. Man kann ja nicht immer, da muss man immer gucken, okay, wie ist das Budget auch? Ich kann ja nicht Wärmebrücken abstellen. Ich kann mein Lüftungsverhalten zwar anpassen, aber um quasi auch schimmelpilzhemmend zu arbeiten, kann ich einfach Raufasertapete ab und dann eine schöne mineralische Farbe auftragen, in Wunschfarbe. Und dann hat man schon eigentlich viel getan, um dem Schimmelpilz entgegenzuwirken.
Alles klar. Worauf sollte ich beim Keller achten? Und wie erkenne ich, dass der Keller in einem guten Zustand ist?
Auch hier ist wieder, also wenn der Laie quasi durch den Keller geht, ist die Aufteilung für den ja erstmal das A und O. Und wo bringe ich meine großen Regale unter? Für uns ist immer ganz wichtig, wie sieht der Keller aus? Ist der beschichtet? Ist der unbeschichtet? Platzt Farbe irgendwo ab? Gibt es Ausblühung? Jeder kennt eigentlich diese Ausblühung, die dann so kristalline Ausblühung sind, so Salzausblühung. Die kennt jeder. Wie ist der Geruch? Ist das so ein muffiger Geruch? Nach Vergammelten, sage ich jetzt mal wirklich. Und wie sind so die Durchdringungen? Durchdringungen sind quasi von diesem Keller Rohrleitungen, Kabel, die nach draußen gehen. Weil das sind quasi so die Schwachpunkte bei einem Keller. Und da muss ich quasi gucken, okay, wie sieht das da aus in dem Bereich? Wie sehen Fenster aus in dem Bereich? Was sind das für Fenster? Sind das einfach nur so eine Gitter? Sind das sogar Gitter mit Glasscheiben? Oder sind das schon, ich sag mal, neuere Kellerfenster, wie jetzt zum Beispiel Arco, reingekommen? Dann kann man sagen, okay, da kümmert sich einer wirklich um den Keller und wie riecht das? Viele machen das oder denken auch, okay, ich kann in meinem Keller die Waschmaschine aufstellen, inklusive Trockner. Aber da haben wir Folgendes quasi. Wir haben einen sehr, sehr kalten Raum, wenn der nicht beheizt ist, und stellen da quasi einen Trockner und eine Waschmaschine rein und vielleicht sogar noch den Wäscheständer. Dann erzeugen wir in einem sehr kalten Raum sehr, sehr viel Feuchtigkeit. Mhm. Das heißt, es kann auch sein, dass dann Feuchtigkeit im Keller entsteht, über die Luftfeuchtigkeit sich an den kalten Bauteilen transportiert und dass die Feuchtigkeit von innen kommt und noch nicht mal von außen.
Ja, okay.
Das kann der Laie jetzt aber natürlich nicht so gut unterscheiden. Da würde ich dann raten, Sachverständigen anrufen, dass der einmal den Keller durchmisst oder im Zuge der Immobilienkaufberatung auf alle Fälle sagt, okay, das muss mitgeprüft werden.
Okay, alles klar, dankeschön.
Bitte.
Was sind denn die teuersten Probleme, die du im Rahmen von Hausberatung und Begutachtung festgestellt hast?
Also das teuerste, was ich mal jemals festgestellt habe, war, dass wir ein Haus mit Formaldehyd hatten. Das war kein Fertighaus, sondern das war ein Haus aus den 90ern. Dort hatte der damalige Besitzer Holzschutzfarbe, Holzschutzlasur innen verwendet, um quasi einmal die gesamte Vertäfelung damit zu streichen. Also unser Messgerät zeigt genau 100 ppm an und danach ist quasi OL, Outer Limits. Und selbst beim Reingehen hat unser Gerät schon, also vor der Tür hat es schon 50 angezeigt. Da habe ich schon gedacht, okay, es liegt irgendwie ein Messfehler vor. Aber wo wir innen waren, hat das Ding UL angezeigt und ja, das war eben halt hoch vom Aldehyd verseucht. Hinzu kamen dann natürlich die ganzen Schadstoffe, die dann noch mit verbaut worden sind, Asbest, KMF und im Keller sogar Schimmelpilzschäden. Das kam dann eigentlich grundsätzlich auch schon in den Abriss gleich. Ne? Also da reden wir dann schon von also wenn man sanieren möchte, ist das schon 250.000 und mehr. Grundsätzlich schätzen wir in Immobilienkaufberatung immer nur ungefähr bis 250.000 Euro. Alles, was da drüber hinaus wird, wird dann ja auch nachher unseriös. Ne?
Das stimmt.
Und deswegen sagen wir, okay, das ist größer als 250.000 Euro. Wir würden dann hier eine Empfehlung nicht mehr aussprechen, das überhaupt anzugehen. Ne?
Klar, bei den Summen macht es ja in der Regel keinen Sinn. Ja,
es gibt aber noch besonders Verliebte, die versuchen das dann auch.
Okay.
Die gehen dann auch noch einen Schritt weiter und wollen dann so ein Sanierungsmodell und Sanierungsaufstellung haben von uns. Da werden wir dann aber immer grundsätzlich schon sagen, okay, das wird sehr negativ ausfallen. Sie können das gerne beauftragen, aber es wird sehr negativ ausfallen. Aber es gibt welche, die versuchen das und haben da Lust zu...
Und Geld. Jahr.
Und Geld und ja, 2 Jahre zu sanieren, ne, um so ein Haus dann quasi auch wieder fit zu machen. Aber das sind schon wirklich Liebhaber dann, ne? Und das ist schon selten, dass dann sowas passiert.
Das kann ich mir vorstellen. Was sind denn die Konsequenzen, wenn man die Mängel erst nach dem Kauf feststellt?
Ja, grundsätzlich, das weißt du ja auch, ist so eine Immobilie ja grundsätzlich immer Kauf wie gesehen. Wir haben bestimmt jede Woche 1-2 Anrufe, wo dann quasi gesagt wird, ja, wir haben gerade eine Immobilie gekauft und sind jetzt gerade eingezogen und wir stellen gerade was fest. Ja, okay, was haben Sie festgestellt? Ja, riesiger Fleck, hier ist Feuchtigkeit. Hatten Sie einen Sachverständigen dabei? Ist das dokumentiert worden beim Kauf oder ähnliches? Nein, hatten wir nicht. Und dann kann man immer nur meistens sagen, ja, okay, wir können Ihnen jetzt natürlich sagen, was das kostet zur Sanierung. Aber eine Möglichkeit, das irgendwie noch bei dem Verkäufer irgendwie anzumerken, das wird relativ schwierig. Es ist nicht unmöglich. Genau. Es gibt Mittel und Wege, gar keine Frage. Aber das ist schon schwierig.
Man sollte sich nicht darauf verlassen. Ne? Das ist, glaube ich, was du sagen willst, ist auch, dass man gut beraten ist, das im Vorfeld sich einfach genau anzuschauen, das Geld in die Hand zu nehmen für eine Besichtigung, für eine Beratung. Und weil im Nachhinein ist es viel, viel, viel teurer.
Ja, vor allen Dingen, man ist dann ja auch die Beweislast ist natürlich dann immer anders. Ne? Ja. Also dann muss man quasi ja selber beweisen, wie das ist. Und diese Beweisfähigkeit, die fehlt dann nachher irgendwann. Da kann man noch so sehr sagen, okay, dieser Mangel ist schon älter als 2 Jahre. Weil leider steht auf so einen Schimmelpilzschaden oder auf Wasserschäden nie ein Datum drauf. war er eventuell sichtbar oder war er nicht sichtbar, das ist dann auch immer so ein Thema. Also da können wir wirklich nur raten, es ist nicht... In Bezug auf den Kaufpreis ist eine Immobilienkaufberatung bei einem Sachverständigen nicht wirklich teuer. Mhm. Also das kann entweder auch wirklich, ich sag mal, finanzielle Rettung bedeuten. Ne? Also wenn wir ein Haus besichtigen und stellen ganz viele Mängel fest und wir sagen denen, ja, das kostet 150.000 Euro, das zu sanieren, dann kann man eigentlich nur froh sein, dass man das vorher festgestellt hat und nicht hinterher.
Das stimmt. Dann hat man wenig Geld ausgegeben, um 150.000 Euro zu sparen, ja.
Oder, das geht ja auch, das machen wir auch, das sind so Verkaufsgutachten, dass wir quasi für den Verkäufer quasi eine Mangelaufstellung machen, inklusive Kostenschätzung. Was kostet das? Und damit kann der Verkäufer auch aktiv verkaufen.
Mhm.
Und kann sagen, hier, ich habe das prüfen lassen, hier war Sachverständiger, der hat alles Offensichtliche einmal festgestellt. Auch wir können ja nicht in die Wände gucken, was da los ist, aber alles Offensichtliche hat er einmal festgestellt, was da quasi zu tun ist. Und das sind die Instandsetzungskosten. Da hat man den Käufern auch schon mal sehr viel Verhandlungsspielraum genommen, weil man ja schon alles offensichtlich anspricht und kann dann auch seine Zahl oder seinen Verkaufspreis einfacher verteidigen.
Das stimmt. Das ist eine gute Idee. Ja, was sind so deine Tipps und Tricks beim Hauskauf?
Ja, also grundsätzlich ist immer, hatte ich ja schon mal gesagt, mit offenen Augen, Ohren, Nasen, Sinne einsetzen, ist so das A und O. Und vor allen Dingen viel, viel fragen, nach Rechnungen fragen. Und vor allen Dingen, was ganz häufig vergessen wird, ist diese Anliegerbescheinigung. Anliegerbescheinigung merken wir immer wieder, kennen auch ganz viele Makler nicht. Das sind quasi Bescheinigungen, die von der Stadt ausgestellt werden, ob offene Beträge zum Beispiel für eine Straßensanierung oder Silsanierung noch zu bezahlen sind von dem Grundstückseigentümer. Mhm. Die gehen beim Kauf auf den neuen Eigentümer über. Da wäre es natürlich dann schon schlau zu wissen, ob da irgendwas offen ist oder ob da noch irgendwas bezahlt werden muss oder nichts bezahlt werden muss. Mhm. Dann, was ganz viele auch nicht machen, ist bei den Nachbarn einfach fragen. Sie kaufen diese Nachbarn immer mit. Nicht nur. Das, also da gibt es so einen alten Spruch, so einen alten Maklerspruch, Lage, Lage, Lage. Und wir sagen immer, ja, die dritte Lage ist ihre eigene Lage, ob man sich da wohlfühlt. Und das kann man nur rausfinden, ob die Nachbarn auch nett sind.
Das stimmt.
Oder, das gibt's ja auch, dass die Nachbarn eben halt nicht so nett sind.
Nicht ganz zu seinen eigenen Vorstellungen passen, sagen wir es mal so, ne?
Ja, genau. Also jetzt mal Butter bei die Fische, ob die Nachbarn auch zu einem passen. Ne? Mhm. Also es sollen jetzt nicht Best Friends werden, aber die Nachbarn sollten schon in die richtige Richtung gehen. Und dann, denke ich mal, kann man da auch getrost kaufen. Ja, dann habe ich grundsätzlich immer noch als Tipp Rechnung von Sanierung und Modernisierung. Wenn noch Gewährleistung besteht, also alles, was meistens vor 5 Jahren ist, das ist nicht ganz so interessant, aber auch da bestehen ja noch rechtliche Belange. Das heißt, alles, was an Rechnungen da ist, also selbst die Sanierung von 2005 von dem Badezimmer, immer gerne mitnehmen, weil dann hat man erstens die Firma, die das noch gemacht hat, und zweitens alles, was jünger als 5 Jahre ist, da ist noch Gewährleistung drauf. Und da kann man dann gegebenenfalls sogar noch den Klempner anrufen, wenn die Armatur kaputt ist, oder den Fensterbauer anrufen, wenn das Fenster getauscht worden ist, es hat einen Sprung, whatever. Mhm. Und was ganz viele auch nicht machen, ist die Flächen nachmessen. Mhm. Also ganz viele Flächen oder Häuser, da sind die Flächen dann meistens eher nicht nachgemessen worden. Da muss man dann einfach mal nachmessen. Achso, ich habe noch was vergessen zu den Rechnungen und von den Sanierungen und Modernisierungen. Da gehört natürlich auch die Baugenehmigung. Mhm. Ohne Baugenehmigung ist es immer doof. Also wenn da ein Haus 40 Jahre gestanden hat, dann wird es meistens genehmigt sein. Aber trotzdem ist es immer wichtig auch zu wissen, okay, ist das alles genehmigt? Weil was ganz viele nicht wissen ist, wenn der Dachboden zum Beispiel ausgebaut worden ist zu einem Schlafzimmer, zu einem Büro, ist das eine Wohnflächenveränderung.
Und die in vielen Fällen gar nicht genehmigt worden ist, ja.
Genau, in ganz vielen Fällen ist sie nicht genehmigt worden. Da sollte man dann auf alle Fälle in die Verhandlung gehen, nachfragen, was ist da los und wie ist es und wie kam das? Und was ist da jetzt Knusus Knaxus, damit man auch weiß, okay, worauf lässt man sich da ein? Es kann nämlich auch dazu führen, dass man so einen Dachboden auch zurückbauen muss.
Mhm. Ja, definitiv, ja.
Ja, dann beim Wohnungskauf ist es immer ganz wichtig, dass man sagt, okay, die WEG-Protokolle müssen gelesen werden. Und ich rate dann meinen Kunden immer noch so böse lesen wie möglich, damit man wirklich rausfindet, okay, was ist da los? Aber ganz viele lesen die einfach nicht, weil sie sagen, okay, jetzt die 4 Seiten mal 3. Man kriegt ja meistens immer nur die letzten 3. Da haben die keine Lust drauf. Natürlich, wir lesen da auch nur rüber. Also wir lesen sie quer, weil uns interessiert nur die bautechnischen Sachen, das alles Kaufmännische, ob der Hausmeister da jetzt 5 Euro mehr verdient, das interessiert uns nicht. Sondern eher eigentlich, was steht an Sanierung und Modernisierung an, ne? Und beim Wohnungskauf grundsätzlich immer das Gemeinschaftseigentum mit angucken, mit besichtigen. Trockenraum ist ja meistens immer so ein Gemeinschaftseigentumsteil. Vielleicht auch noch Freizeitflächen, wenn draußen ein Spielplatz ist, den auf alle Fälle auch nochmal überprüfen. Was ganz viele auch nicht wissen, dieser Spielplatz muss geprüft werden. Das liegt daran, dass so Spielgeräte früher in den 90ern nicht wirklich sicher waren für Kinder. Ne? Also die konnten sich dann erhängen und so, dass so ganz unschöne Sachen konnten da passieren. Deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, okay, so ein Spielplatz muss einmal im Jahr geprüft werden. Quasi Spielplatz-TÜV. Mhm. Und das ist so.
Okay, super. So, du hattest ja schon vorhin angekündigt, oder was angekündigt? Du hattest ja schon vorhin erwähnt, du würdest jedem eine Hausberatung so gesehen empfehlen. Wie läuft sowas ab? Wie kann man sich das vorstellen? Du bietest das ja auch selbst an.
Ja.
Die Leute kommen auf dich zu. Und was bietest du denen an? Wie kannst du ihnen helfen?
Also ich biete das relativ simpel an. Bei uns ist es so, dass wir telefonieren meistens mit den Kunden. Die rufen uns an, landen meistens erstmal bei uns im Backoffice. Da werden Daten aufgenommen und dann rufen wir als Sachverständige die zurück. Und dann besprechen wir einzelne Details, was, wie, wo, wer. Dann kommt meistens immer die Frage, ja, geben Sie mir mal 3 oder 4 Termine mit. damit ich die quasi mit dem Makler und den Eigentümern besprechen kann oder der Makler mit den Eigentümern. Und dann sage ich immer, nee, das brauchen Sie nicht. Sie können direkt mit dem Makler einmal besprechen, den Termin. Sie können nämlich bei uns online diesen Termin Immobilienkaufberatung buchen. Und dann haben Sie schon mal, dann sind die erstmal schon mal glücklich, weil diese Terminkoordination ist dann erstmal schon mal nicht mehr da. Und meistens läuft das dann so ab, dass wir von unseren Kunden dann ein Exposé bekommen. Eventuell, wenn kein Exposé da ist, sondern das privat verkauft wird, dann einfach alle Unterlagen, die sie bekommen haben, die kriegen wir dann zugeschickt. Die prüfen wir einmal im Vorfeld. Was ist da so Knusus Knaxus? Wo müssen wir quasi ein bisschen mehr drauf achten? Was können wir ein bisschen vernachlässigen? Weil neu oder weil nicht da? Und dann trifft man sich quasi vor dieser Immobilie mit dem Makler oder mit dem Verkäufer und dem Käufer. Und dann gehen wir da quasi durch. Bei uns ist es immer so, dass wir während dieser Immobilienkaufberatung vor Ort nichts zu den erkannten Mängeln sagen, sondern wir gehen einfach ganz still und heimlich, will ich jetzt nicht sagen, aber wir gehen still quasi durch und schauen immer an. Und wenn wir was sehen, dann fragen wir natürlich vorher, ob wir Fotos machen dürfen. Dann machen wir ein kleines Foto davon mit dem Smartphone, damit wir hinterher dem Kunden im Vier-Augen-, Sechs-Augen-Gespräch erklären können, was haben wir entdeckt, wie teuer ist das. Weil wir möchten bei uns Hamburg-Baugutachten nicht, dass es so ist wie beim Autoverkaufen. Hier ist ein Kratzer, da ist eine Beule. Das kommt bei den Eigentümern und bei den Verkäufern immer sehr doof an. So, deswegen machen wir das alles immer sehr separiert, damit man wirklich wertschätzend auch diese Immobilie kaufen kann und man auch freier austauschen kann. Ne? Sonst muss man ja immer überlegen, okay, was kann man jetzt sagen, was kann man jetzt nicht sagen. Bestimmt. Deswegen machen wir das quasi immer im Vier-Augen-, Sechs-Augen-Gespräch mit unseren Kunden. Und dann gibt es noch einen kleinen Bericht. Die unterscheidet sich dann quasi von den Berichten, also von der Bericht-Detailtiefe. Kurzbericht ist so eine kleine Zusammenfassung. Langbericht ist schon ein bisschen mehr, da gucken wir. Und dann gibt es noch eine technische Due Diligence, da wird jeder einzelne Mangel aufgezählt. Ist aber auch das teuerste.
Okay.
Sag mal, das meiste für so ein Einfamilienhaus ist Immobilienkaufberatung mit Kurzbericht. Lang vollkommen für die erste Einschätzung. Macht auch das meiste, und wenn man weitergehen will, dann kann man ja noch immer gerne mit uns telefonieren und ähnliches.
Wo liegen wir da ungefähr beim normalen Einfamilienhaus?
Einfamilienhaus 539 Euro. Ist uns auch egal, wie groß das ist. Also das kann auch 500 Quadratmeter groß sein. Wenn da aber mehr Wohneinheiten sind, dann müssen wir quasi immer noch mal sprechen. Also wir haben immer kalkuliert bis 3 Wohneinheiten. Aber das sind 539 im Hamburger Bereich, All-in, Festpreis, mehr gibt's nicht.
Das hört sich fair an. Gerade, was wir vorhin schon besprochen hatten, was man da alles entdecken kann oder worauf man stoßen kann und was man alles an Geld sparen kann, wenn es schieflaufen könnte.
Ja, es gibt auch Immobilien, die sind tipptopp, das will ich nicht sagen, aber dann hat man
wenigstens... Dann ärgert man sich vielleicht, dass man das Geld ausgegeben hat, aber man hat ja dann wenigstens die Gewissheit gekauft, dass es so ist.
Genau, also da hat man dann die Information gekauft, dass es dass jetzt nichts Dramatisches und keine Leiche im Keller ist und die Ungewissheit ist weg. Ja, ne?
Das sehe ich auch so.
Aber meistens ist es so, dass wir schon doch das eine oder andere entdecken.
Sehr gut.
Vielen Dank, Sören. Auch diese Folge hat uns tief auf die Probleme von Immobilien blicken lassen und ist für alle künftigen Immobilienkäuferinnen nützlich. Gerne möchten wir daran erinnern, dass Sören Niefünd und sein Team für Hauskäuferinnen einen hilfreichen Service anbietet. Im Rahmen der Hauskaufberatung schaut sich der Sachverständige das potenzielle Kaufobjekt an und erstellt anschließend einen Bericht über mögliche Probleme. Auf diesem Wege erfahren die Käuferinnen über mögliche Mängel und können dann gegebenenfalls vom Kauf Abstand nehmen oder gewinnen gute Argumente für die Preisverhandlung. Sören und sein Team sind in fast ganz Norddeutschland tätig. Mehr Infos findet ihr unter www.hamburg-baugutachten.de oder in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfiehlt. Wir hören uns am kommenden Donnerstag wieder, denn da erscheint schon die nächste Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen.